Hat Jesus sich als Gottes Sohn beweisen können? Gibt es Zeichen als Gottes Beweis? Ich lese eine kurze Geschichte. Einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern sagten zu Jesus: Meister, wir möchten gerne ein Zeichen von dir sehen. Aus Matthäus 12, Vers 38. Und er antwortete ihnen: Dies böse und abtrünnige Geschlecht fordert ein Zeichen. Aber es wird ihm kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute von Ninive werden beim jüngsten Gericht gegen dieses Geschlecht auftreten und werden es verdammen. Denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Die Königin vom Süden wird beim jüngsten Gericht gegen dieses Geschlecht auftreten und wird es verdammen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Ein bisschen ein merkwürdiger Text, aber ich will versuchen, das Wichtigste, den Kern herauszuarbeiten. Hat Jesus sich als Sohn Gottes beweisen können? Die Pharisäer und Schriftgelehrten fragen danach. Und ich denke schon, dass es eine ehrliche Frage war. Zuvor gab es eine Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern. Und er hat eigentlich ganz nüchtern und sachlich geantwortet und versucht, ihnen zu erklären, dass er diese Wunder tut in der Vollmacht Gottes. Und jetzt kommen sie wieder auf ihn zu und sagten: Meister, wir möchten gerne ein Zeichen von dir sehen. Gib uns doch ein Zeichen vom Himmel, damit wir endlich genau wissen, ob du wirklich von Gott kommst. Das ist ihr Anliegen. Und Jesus sagt, sehr verschlüsselt irgendwie: Ja, ein solches Zeichen wird es allerdings geben. Aber es wird kein Schauwunder sein, keine Zauberei oder eine Machtdemonstration, wie ihr das erwartet. Es wird ein göttliches Geheimnis sein. Ein wesentliches Element des Auftrags, den Jesus von Gott hatte, nämlich das Zentrum des Erlösungswerks, das er hier auf Erden vollbringen sollte. Er spricht von dem geheimnisvollen Zeichen seines Todes und seiner Auferstehung. So wie Jona wie tot war, wie weg vom Fenster, er war im Fisch und dann an Land gespuckt, wie auferstanden und ging hin und hat seinen Auftrag erfüllen können. Jesus hat viele Zeichen und Wunder vollbracht. Und diese Zeichen und Wunder waren Zeichen der Liebe Gottes. Aber wir staunen, wenn wir das lesen, sie haben nicht immer zum Glauben und zur Nachfolge geführt. Manchmal zur selbstverständlichen Hinnahme. Wir kennen die Geschichte, wo Jesus 10 Aussätzige geheilt hat und dann zum Beweis ihrer Heilung den offiziellen Weg geschickt hat zu den Priestern. 9 haben das wie selbstverständlich angenommen und sind dann wahrscheinlich nach Hause gegangen. Nur einer kam zurück und hat sich bedankt. Manchmal haben diese Zeichen und Wunder sogar zur gehässigen Ablehnung geführt. Ein paar Verse vorher heißt es, auch in Matthäus 12, ein Besessener wurde zu Jesus gebracht, der war blind und stumm. Und Jesus heilte ihn, sodass er reden und sehen konnte. Und alles Volk entsetzte sich und fragte: Ist dieser nicht doch Davids Sohn? Als die Pharisäer das hörten, sagten sie: Er treibt die bösen Geister nicht anders aus als durch Beelzebul, ihren Herrscher. Also durch den Teufel, durch den Gegenspieler Gottes. Das heißt, dieses wunderbare Zeichen und Wunder, dass ein Mensch wieder sehen und sprechen konnte, hat nicht zum Glauben geführt, sondern in diesem Fall sogar zur gehässigen Ablehnung. Deswegen die erste These: Zeichen und Wunder können den Glauben an Jesus nicht bewirken, aber bereichern und festigen. Jesus hat nicht manipulativ für sich geworben und gesagt: Seht doch, ich kann doch diese Zeichen tun und glaubt mir doch endlich. Er hat viele Wunder vollbracht, aber er hat nicht dadurch Menschen in seine Nachfolge gezwungen. Nicht als Beweis seiner Göttlichkeit, sondern als Ausdruck der Liebe und der Güte Gottes, der Zuwendung Gottes zu den Menschen, zu der Bedürftigkeit der Menschen. Die Wunder können den Glauben nicht bewirken, aber bereichern und festigen. Und Jesus verweist hier in diesen geheimnisvollen Reden mit den Pharisäern auf dieses Zeichen, dass er sterben wird und dass er auferstehen wird. Er sagt es nicht so direkt, er spricht mit ihnen in Bildern. Er fordert sie heraus, wirklich nachzudenken und das zu verstehen, das verstehen zu wollen. Und wir wissen, genau dieses Zeichen wurde auch nicht verstanden. Wurde damals sogar von niemand verstanden. Wurde missverstanden, wurde abgelehnt. Später sogar als Märchen, als Dummheit bezeichnet. Unterm Kreuz selber kommt wieder diese Frage auf. Da stehen sie unterm Kreuz und sagen, er hat anderen geholfen, kann sich selber nicht helfen. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Also sie wollen dieses Zeichen oder verlangen dieses Zeichen und Wunder. Sagen, wenn du Gottes Sohn bist, dann zeig uns das doch. Beweis es doch. Aber wir fragen uns, hätten sie ihm dann geglaubt, wenn er so ein Zeichen seiner Macht gegeben hätte? So oft hat er das getan und sie haben ihm nicht geglaubt. Sie haben missverstanden. Sie hätten ihn wahrscheinlich trotzdem nochmal gekreuzigt. Denn sie wollten ja nicht, dass er das Volk gewinnt durch seine Predigt und durch seine Zeichen. Und damals konnten sie sein Zeichen, dieses Zeichen des Todes, natürlich noch gar nicht verstehen. Sein Zeichen, dass seine Macht und seine Kraft durch seine Ohnmacht zum Ausdruck kommt. Dass er seine Autorität gewinnt durch seine Ohnmacht, durch sein stellvertretendes Leiden und Sterben. Sie wollten ein Zeichen der Macht, sozusagen Zauberei, ein beweisendes Wunder. Aber sie wären wahrscheinlich nur kurz erschrocken und hätten dann wieder vorgehabt und geplant, ihn wegzuschaffen. Auch dieses Zeichen, wenn er vom Kreuz herabgestiegen wäre, hätte keinen Glauben an ihn als den Sohn Gottes bewirkt. Wie im Garten Gethsemane, wo er gefangen genommen wurde, da kommen ja diese Soldaten auf ihn zu und Jesus steht ganz souverän, selbstbewusst da und fragt, was wollt ihr, wen sucht ihr? Und dann sagt er, ich bin's, als Zeichen seiner unerschrockenen Vollmacht. Und sie fallen um, sie fallen rückwärts auf den Boden, ein Zeichen seiner Macht. Aber natürlich haben sie ihn trotzdem gefangen genommen. Dieses Zeichen hat keinen Glauben bewirkt. Ein anderes Beispiel von dieser Spannung zwischen dem Zeichen und dem Glauben. Kann ein Zeichen den Glauben bewirken, die Nachfolge Jesu bewirken? In Johannes 6 lesen wir die Geschichte, wie Jesus stundenlang predigt. Viele Leute sind von ferne her gekommen und jetzt wird's Abend. Sie kommen abends nicht mehr nach Hause, sie haben nichts zu essen. Und dann gibt's da ein paar Brote und Fische und Jesus verteilt das. Und verteilt das und verteilt das und speist 5000 Menschen. Ein Riesenwunder. Zumindest für die, die das so erlebt haben. Die letzten, die einfach Brot und Fisch gereicht bekommen haben, wussten vielleicht gar nicht, woher es kommt. Aber die anderen haben ja gesehen, aus fast nichts hat er 5000 Menschen gespeist. Und dann heißt es hier in Johannes 6, als die Menschen dieses Zeichen sahen, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen sollte. Also der verheißene Prophet, der verheißene Messias. Und als nun Jesus das merkte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, sagt er nicht, endlich habt ihr es verstanden, sondern er zieht sich zurück auf einen Berg, ganz allein. Sie sagten sozusagen, das ist unser Mann. Den wollen wir jetzt nicht nur einmal erleben, sondern zum offiziellen Brotkönig machen, zum Wundertäter, zum Zeichenvollbringer. Und Jesus merkt das und lehnt das ab. Er wollte nicht als Wundertäter König missverstanden werden. Und im Anschluss danach spricht er über sich als das Brot des Lebens, als das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und er hat eine ganz krasse Bildersprache benutzt. Er sagt, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Also auch hier merken wir, Jesus versucht nicht irgendwie mit eingängigen Worten manipulativ ihnen zu sagen, guckt doch, ich habe euch Brot gegeben und ich selber bin das Brot vom Himmel. Er spricht irgendwie, als ob er eine ganz tiefe Wahrheit sehr krass ausdrücken wollte, damit nicht einfach Menschen manipulativ gezwungen werden. Und dann heißt es in Vers 60, da in diesem Johannes 6, viele seiner Jünger, also nicht irgendwelche Zuhörer, viele seiner Jünger, die das hörten, sagten, das ist eine harte Rede, wer kann sich das anhören? Und kurz danach heißt es, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab. Sie haben dieses großartige Wunder erlebt und haben dann aber gehört, Jesus verspricht nicht einfach dieses Wunder dauernd zu wiederholen, sondern er spricht von einem ganz anderen Wunder, dass er das Brot des Lebens ist, das Brot vom Himmel, das uns satt macht. Und dann gehen sie weg. Das große Zeichen der Brotvermehrung war auch nicht zwingend. Ich habe mir gedacht, das ist wie mit der Sucht. Man braucht immer wieder neuen Stoff, neue Bilder, neue Zeichen, weil sie nicht wirklich satt machen. Weil sie nicht erfüllen, nur kurz, äußerlich, ein kurzer Kick. Aber sie erfüllen nicht die tiefe Sehnsucht nach Begegnung, nach Glück. Das ist meine zweite These. Zeichen und Wunder sind kurzfristige, liebevolle Zuwendungen Gottes. Zeichen seiner Güte, seiner Zuwendung zu uns. Aber Jesus fragt dann ganz provokativ seine Jünger, die Ängsten, seine 12, die mit ihm gegangen sind die ganze Zeit, wollt ihr auch weggehen? Und dann sagen sie, nein, du hast so viele Zeichen der Liebe getan, das wollen wir nicht mehr missen. Nee, das sagt er nicht. Das sagen sie nicht, sondern er sagt, nein, zu wem sollen wir denn gehen? Wer sonst hat Worte des ewigen Lebens? Nur du. Zu wem sollen wir sonst gehen? Das ist das Wichtigste. Nicht kurzfristige Hilfe, eine Wohltat, Gesundheit, sondern Leben, Verbindung mit dem lebendigen Gott. Das haben diese 12 Jünger verstanden. Petrus macht sich zum Wortführer und sagt, zu wem sollten wir denn gehen, Herr? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und dann denken wir auch, was Paulus geschrieben hat. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Nichts Negatives, Gefahren, Verfolgung, Hunger, Krankheiten, Tod, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Wenn wir diese Liebe Gottes erfahren haben, verstanden haben, für uns angenommen haben, auch wenn wir Negatives erfahren, können wir wissen, diese Liebe Gottes ist unverbrüchlich. Und im Psalm heißt es mal, auch wenn ich sehe, dass es den anderen, den Gottlosen so gut geht und sie glücklich sind und reich werden und im Leben irgendwie leichter durchkommen, dennoch bleibe ich stets bei dir. Auch wenn du keine sichtbaren Segenszeichen gibst. Wenn du sie gibst, freuen wir uns riesig und nehmen das an, dankbar. Und es bestätigt uns den Glauben. Es bereichert uns. Aber wenn nicht, bleiben wir trotzdem bei Christus. Weil er kostbarer und wichtiger ist als alles andere. Weil er selbst wichtiger ist als die Segenszeichen. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und umgekehrt, nichts Positives wie Glück oder Wohlstand oder Bewahrung oder Gesundheit kann uns Gottes Liebe beweisen oder den Glauben bewirken. Wir denken oft, es wäre für uns und vor allem für die noch Nicht-Christen viel leichter, an Jesus zu glauben, wenn wir diese Segenszeichen irgendwie verfügbar hätten. Aber das ist ein Trugschluss. Segen, Wohlstand, reichlich haben und satt sein, macht eher gleichgültig und lässt das Rechnen mit Gott, den Glauben an Gott, das Vertrauen in Gott eher schwächer werden. Schon ganz am Anfang in irgendeinem der Mose-Bücher heißt es mal, wenn du gegessen hast und satt bist, dann vergiss Gott nicht. Weil genau diese Gefahr besteht. Wenn wir satt sind und alles haben, dann vergessen wir eher Gott. Dann denken wir, naja, ich habe es ja erarbeitet, ich brauche ihn ja nicht. Der entscheidende Punkt, das Zentrum des Christseins, ist, dass wir unsere eigene Situation klar vor Gott erkennen. Dass wir unsere Verlorensein oder unser Fixiertsein auf uns selbst klar erkennen und dann auch erkennen, dass Jesus uns daraus befreien kann und befreien will. Ohne diese Selbsterkenntnis gibt es keine Gotteserkenntnis. Und ohne Gotteserkenntnis wiederum gibt es keine Selbsterkenntnis. Das Wichtigste ist nicht, er gibt mir Zeichen, er gibt mir Segen, sondern er gibt mir sich selbst. Er gibt mir neues Leben, ausgetauschtes Leben. Ich gebe ihm, was ich habe, mein Leben. Und er gibt mir sein Leben dafür. Das ist das ausgetauschte Leben. Das ist das Zentrum des Christseins. Und wie geschieht das? Indem wir das Geschenk der Vergebung annehmen. Das Geschenk der Vergebung durch den stellvertretenden Tod Jesu, durch sein Ohnmächtigwerden, durch das neue Leben, durch die Auferstehung von Jesus, sein Tod und seine Auferstehung. Das schreibt der Paulus einmal ganz deutlich in Römer 5. Das war auch heute in dem Losungsbuch der Spruch für die ganze kommende Woche. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und dann im nächsten Vers, um wie viel mehr werden wir gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Das ist das Zentrum unseres Lebens mit Christus. Hier in dieser etwas seltsamen Geschichte im Matthäus, was ich anfangs vorgelesen habe, zeigt Jesus dann auch die Lösung irgendwie ganz verschlüsselt. Es erschließt sich uns nicht sofort. Er sagt da, die Leute von Ninive werden beim jüngsten Gericht gegen dieses Geschlecht auftreten, werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona und siehe, hier ist mehr als Jona. Die Königin vom Süden wird beim jüngsten Gericht gegen dieses Geschlecht auftreten, wird es verdammen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören und siehe, hier ist mehr als Salomo. Was will er denn damit sagen? Jesus sagt, von weit her kommen, mit großem Interesse, mit Offenheit, mit Sehnsucht nach Wahrheit und Weisheit, wie diese Königin des Südens. Das ist die Quelle der Beziehung zu Gott. Und hier ist noch viel mehr als Salomo. Oder bei Jona, in der Jona-Geschichte. Jona hat gepredigt, er hat keine himmlischen Zeichen vollbracht, um diese Leute aus Ninive irgendwie zu manipulieren oder zur Umkehr zu zwingen. Er hat gepredigt von Gott, er hat sogar das Gericht gepredigt und sie haben geantwortet. Sie sind umgekehrt, sie haben Buße getan auf diese Predigt des Jona hin. Ninive und diese Königin vom Süden sind umgekehrt ohne Beweise durch himmlische Zeichen, nur aufgrund der Predigt des Jona oder der Weisheit des Salomo. Und jetzt nochmal das Verhältnis von Glauben und Zeichen. Wir kennen ja die letzten Worte von Jesus, wie er seinen Jüngern gesagt hat, geht hin und predigt das Evangelium. Und da verbindet er das wieder. Er sagt zum Schluss, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die denen folgen werden, die glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Sprachen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und die werden gesund werden. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen so geredet hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hin und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Also Jesus bewirkt Zeichen und Wunder. Er bejaht das. Er tut das, auch heute noch. aber sie haben keine magische Kraft in sich, die Menschen zum Glauben zwingen oder den Glauben bewirken können. Sie sind Zeichen der Güte, der Liebe Gottes, der Wohltaten, die Gott uns schenkt, weil er uns so lieb hat. Aber wir haben kein Recht, keinen Anspruch darauf. Wir haben ein Recht darauf, Gottes Kinder zu werden, wenn wir Jesus annehmen. Das ist unser Recht. Dieses Recht hat Jesus für uns bewirkt. Und das andere sind Zugaben, Zeichen der Liebe, Geschenke Gottes. Und wir haben noch zwei andere Zeichen. Luther hat das so genannt, Wortzeichen. Er meinte die Taufe und das Abendmahl, was Jesus bewusst eingesetzt hat. Taufe und Abendmahl sind Zeichen der Erneuerung durch Christus. Aber auch sie haben keine magische Kraft in sich. Durch das Wasser werden wir nicht gereinigt. Durch das Brot und den Wein werden wir nicht innerlich erneuert. Nur durch das begleitende Wort, durch die Zusage von Gott, durch seine Gegenwart in diesen Zeichen sind sie wirksame Zeichen des Wirkens Gottes, der Vollmacht Gottes. Warum tut Jesus so wenige Zeichen? Warum hat er nicht ein Zeichen gesetzt und zum Beispiel Achim gesund gemacht? Wir haben sehr dafür gebetet. Vieles verstehen wir noch nicht. Vieles oder alles nehmen wir so an, wie Gott gibt, wie Gott uns führt. Andererseits, wenn wir mit offenen Augen leben und mit offenen Herzen, erleben wir viele Zeichen der Liebe Gottes. Letzten Sonntag haben einige berichtet von dem, was sie erlebt haben, wie Gott ihnen ein Zeichen gegeben hat von Bewahrung, von Liebe, von Zuwendung. Aber das sind alles keine Beweise. Man könnte vieles auch anders erklären. Wir sehen das alles als Führung von Gott. Unser ganzes Leben ist eine Führung von Gott, ein Wirken von ihm in dem Alltag, in allen Dingen hinein. Und auch die wunderbare Ordnung des Kosmos ist ein Zeichen der Liebe Gottes. Saat und Ernte, Sommer und Winter, Trockenzeit und Regenzeit, dass wir überhaupt hier Lebensgrundlagen haben. Und ich habe mal gelesen, die Feinabstimmung des Kosmos macht das Leben überhaupt erst möglich. Wenn der Neigungswinkel der Erde 1 Grad unterschiedlich wäre, gäbe es hier kein Leben. Diese Feinabstimmung des Kosmos ist ein unglaubliches Zeichen dieses genialen Schöpfers, des Liebhabers des Lebens, der das Leben hiermit ermöglicht. Gott lädt uns also ein, mit offenen Augen die ganze Welt, unser ganzes Leben als Zeichen seiner Gegenwart und seiner Wirkung zu sehen. Und Gott lädt uns vor allem ein, das größte und geheimnisvollste Zeichen zu verstehen und anzunehmen, nämlich dass Gott Mensch wurde in Jesus, ein Mensch wie wir, dass er für uns die Schuldfrage gelöst hat, uns mit Gott versöhnt hat, dass er wieder auferstanden ist, beim Vater lebt, für uns eintritt und uns einlädt in diese herrliche, lebendige, unendliche Gemeinschaft. Ich fasse nochmal zusammen. Bis gestern wusste ich noch nicht richtig, wie ich das strukturieren kann. Und es ist ja immer gut, wenn man so ein paar Merksätze mitnehmen kann. Die These 1. Zeichen und Wunder können den Glauben an Jesus nicht bewirken, aber bereichern und festigen. Zeichen und Wunder sind kurzfristige, liebevolle Zuwendungen Gottes an uns. Und jetzt noch die These 3 und 4. Die dritte, das wichtigste Zeichen der Liebe Gottes ist das Sterben und Auferstehen Jesu für uns, für unsere Welt. Aber dieses Zeichen wird am meisten missverstanden und abgelehnt. Und die vierte These, wenn wir uns selbst klar erkennen, dass wir Erlösung von uns selbst brauchen, dann erschließt sich uns dieses Zeichen, dieses Geschehen und wird zum Zentrum unseres Lebens. Und da hinein lädt uns Gott ein, in diese Gemeinschaft, in diese herrliche, lebendige, unendliche Gemeinschaft. Egal, was wir hier erleben, wir erleben diese Zuwendung Gottes zu uns, dass er uns nicht uns selbst überlässt, sondern einlädt in die versöhnte Gemeinschaft mit ihm. Amen.